Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Shanli Anwar, hallo. Vor etwas mehr als 2 Jahren nahm die MeToo-Bewegung ihren Lauf. Zu verdanken ist das unter anderem auch Frauen wie Mimi Hawley, Produktionsassistentin, die Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein sexuellen Missbrauch vorwirft.
Women have the right to say no. A no is a no, regardless of the circumstances. And I told Harvey no.
Ein Nein ist ein Nein und ich habe zu Harvey Nein gesagt. Es ist schon eine ziemlich skurrile Meldung. Der Mann, der die MeToo-Bewegung ins Rollen gebracht hat, die Bewegung um sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. Dieser Mann, US-Filmmogul Harvey Weinstein, hat diese Woche in einem Interview mit der New York Post erklärt, er sei der vergessene Mann. Er sei doch Pionier gewesen, habe Frauen im Film gefördert. Zitat, ich habe mehr Filme gemacht mit Frauen in der Regie und über Frauen als jeder andere Produzent. Und das vor 30 Jahren, nicht jetzt, wo es angesagt ist. Dieses Auftauchen von Harvey Weinstein ist Anlass für uns nochmal zu schauen, wie sich der Fall eigentlich entwickelt hat. Mit Susanne Burg machen wir das aus unserer Filmredaktion. Hallo.
Hallo.
Was ist denn da bitte schön dran, wenn Weinstein jetzt sagt, er sei Frauenförderer und Pionier?
Ja, ich habe mir noch mal die Filme angeguckt, die er zwischen 1989 und 2000 produziert hat. Also die Filme, wo er sich ja als Frauenförderer in Szene setzen wollte. Das waren 74 Filme insgesamt. Und bei wie vielen davon haben Frauen Regie geführt? Bei genau 4.
Aha, das ist also Frauenförderung.
Und wenn man sich das genau anschaut, eine der Frauen, die er produziert hat, das war Penelope Spheeris. Die hat 1998 Senseless gemacht. Und zwar 6 Jahre nach dem Riesenerfolg von Wayne's World, den Weinstein nicht produziert hat. Oder 1999 Holy Smoke von Jane Campion. 6 Jahre nach ihrem Oscar-Gewinn für Das Piano. Also von Frauenförderung kann man da nicht wirklich reden. Die waren nämlich schon längst etabliert. Und von dieser mageren Frauenquote von 1,75% muss man da gar nicht reden. Stattdessen hat er seine Buddies gefördert, wie Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, Gus Van Sant. Alles Namen, die man kennt.
Vielleicht können wir sagen, er hat erfolgreiche Frauen minimal gefördert. Was ist denn jetzt, letzte Woche gab es Meldungen zu Abfindungen, die jetzt gezahlt werden. Was ist da dran? Es hieß ja, das Geld zahle er gar nicht persönlich.
Ja, es geht da um eine Grundsatzvereinbarung über Entschädigungszahlen an Dutzende Frauen, die ihm sexuelle Gewalttaten vorwerfen. 25 Millionen US-Dollar an die mutmaßlichen Opfer. 30 Schauspielerinnen und frühere Angestellte von Weinstein, die müssen jetzt alle noch unterschreiben. Und ja, wie gesagt, nicht aus eigener Tasche muss er das bezahlen. Das zahlt eine Versicherung seiner Ex-Firma, die zahlt auch die Anwaltskosten. Und darüber hinaus muss er dann, wenn das alles so durchgeht, noch nicht einmal seine Schuld eingestehen. Also was aber nicht heißt, dass er nicht trotzdem noch diesen Strafprozess in New York im Januar antreten muss. Da geht es eben um den Vorwurf der Vergewaltigung, die von der Vereinbarung eben nicht erfasst sind.
Jetzt mit Hinblick auf diesen Prozess könnte man das jetzt auch als Strategie erachten, wenn dieser Mann, also die Bilder, die man von ihm jetzt sieht, nach einem Autounfall muss er mit dem Rollator laufen, will er Mitleid erregen, will er jetzt den Eindruck eines Geläuterten machen, was ist so seine Strategie?
Ich würde sagen, er inszeniert sich so ein bisschen als Opfer einer, wie er sagt, unlauteren Kampagne. Er beharrt ja darauf, jeder sexuelle Kontakt hätte auf Einvernehmen beruht. Er hat ja nicht einmal ein Fehlverhalten eingeräumt. Er hat auch knallharte Anwälte, die Anklägerin versuchen lächerlich zu machen, die sich mehr Zeit erkaufen wollen. Eigentlich sollte der Strafprozess schon im September stattfinden. Nun findet er im Januar an. Jetzt läuft er, wie gesagt, ja am Rollator. Vielleicht geht es ihm auch gesundheitlich dann zu schlecht, deutet man schon an, dass er überhaupt nicht am Prozess teilnehmen kann. Es deutet also hier auch vieles auf eine Verschleppungsstrategie hin. Darüber hinaus hat er 57 Mal gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, hat zum Beispiel die Fußfessel zu Hause vergessen, sich im Funkloch aufgehalten. Ja, dann wurde halt einfach mal die Kaution von 1 Million auf 5 Millionen erhöht. Also wenn man jetzt nochmal rekapituliert, diese ganze MeToo-Geschichte, das war ja auch, weil er durch das Geld, das er verdient hatte als Produzent, in der Position war, von der aus er lange ungestört Frauen so behandeln konnte, wie er es eben tat oder wie es ihm vorgeworfen wird. Nun entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass er auch jetzt der Meinung ist, dass man mit Geld viel erkaufen kann, nämlich auch Recht.
Mit Geld viel erkaufen und nochmal ein bisschen am Image polieren. Der Fall Harvey Weinstein, unsere Filmredakteurin Susanne Burg war das dazu. Dankeschön.
Gerne.
Nach einem rechtsextremistischen Anschlag, wenn es Tote gibt, durch rechte Gewalt, dann stehen meistens die Täter im Fokus der Öffentlichkeit. Denken wir an den Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke und den Täter Stefan E. Kaum wird über Lübckes Ehefrau, über die Söhne gesprochen. Diesen Fokus will der Fotoband die Angehörigen nun verschieben. Fotograf Jasper Kettner hat diesen Band zusammen mit einem der Überlebenden des Brandanschlags von Mölln 1992 realisiert, mit Ibrahim Aslan. Und die beiden, die haben Hinterbliebene von Todesopfern rechter Gewalt porträtiert. Und wir sprechen jetzt zusammen mit Jasper Kettner über diesen Band. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Der Band ist ja im Rahmen Ihrer Abschlussarbeit an der Berliner Ostkreuz Fotoschule entstanden. Wie kam denn überhaupt die Idee dazu?
Die Idee kam dazu, als ich gesehen habe, dass ich die Namen der Opfer des sogenannten NSU nicht kenne, aber die Namen der Täter. Und daraus hat sich entwickelt die Frage, wer sind die und wer ist da noch? Man kennt einzelne berühmte Fälle aus den 90er Jahren, aber man kennt ganz viele Fälle nicht.
Und überhaupt die Fälle, da ist man ja nochmal uneins, wie viele Opferzahlen es eigentlich so gibt. Seit 1990 gibt es laut Bundesregierung rund 85 Menschen, die durch rechte Gewalt getötet wurden. Recherchen von Zeit Online und Tagesspiegel, die kommen auf 169 Fälle. Und vor der Wiedervereinigung, da existieren überhaupt gar keine Zahlen. Also geht es Ihnen im Grunde darum, diese Menschen, diese Geschichten sichtbar zu machen?
Es geht uns darum, diese Geschichten sichtbar zu machen, aber auch unabhängig von diesen Zahlen. Sie haben es schon angedeutet, vor 1990 gibt es eigentlich keine vergleichbaren Zahlen. Die Journalisten von Zeit Online und Tagesspiegel nennen zu den 169 sicheren Todesfällen noch 69, 65 Verdachtsfälle. Hinzu kommen Fälle, die in Spätfolgen gestorben sind, die ihnen aber kein Arzt bestätigen wird. Menschen, die sich selbst umgebracht haben, aus Reaktion auf Rassismus. Wir haben für das Buch einen sehr breiten Blick gewählt, um all diese Menschen, die sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ist mein Angehöriger durch rechte Gewalt oder durch Rassismus gestorben, um die mit einzubinden.
Warum glauben Sie, sind Opfer rechter Gewalt nicht so im Fokus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit?
Es ist eine schwierige Frage. Man kommt ganz schnell zu der Vermutung, dass Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht nicht so wichtig sind wie andere. Also um das zu untermauern, der Mord an Walter Lübcke hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit erreicht als der Mord an einem anderen. Nichtsdestotrotz, auch das ein Anliegen unseres Buches, es ist kein Buch über Menschen mit Migrationshintergrund. Täter sind Deutsche, Opfer sind Deutsche, Täter sind alt, Täter sind jung, die Opfer sind alt und jung. Das geht durch die ganze Gesellschaft.
Der Fotoband, ich möchte ihn mal beschreiben, ich habe ihn hier vor mir liegen. Der Buchdeckel vorne, da sind die Namen der porträtierten Angehörigen vorne in schwarzer Schrift auf einem weißen Einband drauf. Auf der Rückseite haben wir Namen von Opfern, die nicht in ihrem Band vorkommen, darunter eben auch Walter Lübcke. Innen ist der Band zweigeteilt, hinten gibt es Grauseiten mit Texten zu den Opfern, vorne weiße Doppelseiten und immer nur auf einer Seite ein Foto. Also ich nehme mal ein Beispiel. Der Bruder von Uri Jalloh, Mahmoud Dalio Jalloh. Nahaufnahme, er hat die Augen geschlossen. Ihm gegenüber eine weiße Seite, also der fehlende Bruder wahrscheinlich. War es schwer, diese Hinterbliebenen zum Mitmachen für diesen Fotoband zu bewegen? Wie findet man die überhaupt?
Es ist sehr unterschiedlich. Es ist relativ schwer, die Kontaktaufnahme. Ibrahim Aslan, der ja selber Opfer ist, kennt natürlich viele. Die Menschen vernetzen sich, die helfen sich. Das war eine große Hilfe für uns. Und dann ist es Recherchearbeit. Also das geht davon, von Namen im Telefonbuch rauszufinden und diesen ersten Anruf zu machen.
Ja, Recherche ist das eine, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn Sie dann diesen Anruf machen, Sie müssen ja auch irgendwie Leute dazu bringen, zu erklären, möchten Sie über diese sehr schwierige Geschichte in Ihrem Leben erzählen? Oder
ja,
waren die sogar dankbar?
Sehr unterschiedlich. Also man kann vielleicht verallgemeinern sagen, dass die Angehörigen von Opfern aus den 1980er Jahren sehr dankbar waren, weil sie häufig das Gefühl haben, völlig vergessen zu sein oder vergessen zu werden. Angehörige von Opfern aus den 90er Jahren, gerade die berühmten Fälle, haben häufig abgelehnt, weil sie nicht mehr können. Auch nicht immer nur über diesen Toten definiert werden wollen. Und dann bei den ganz aktuellen Fällen ist es sehr unterschiedlich, wie weit die Menschen schon fähig sind, überhaupt darüber zu reden. In allen Fällen, die in diesem Buch sind, hat es viele lange Gespräche gebraucht und mehrere Besuche und intensive Auseinandersetzung miteinander, bis wir zu dem Foto gekommen sind.
Wenn wir uns das Foto jetzt mal anschauen, die Angehörigen, die sind zu sehen in der Natur, in Häusern, an Fensterscheiben stehen sie, öffentliche Plätze, die heimische Couch ist ab und an zu sehen. Beispielsweise die Mutter von Burak Bektas, der vor 7 Jahren in Berlin-Neukölln unter ungeklärten Umständen erschossen wurde, die steht in einem dunklen Raum, in einem Zimmer, die Sonne scheint durch Jalousien und hinterlässt so ein liniertes Muster auf ihrem Körper. Wer hat da diesen Ort ausgesucht?
Den Ort haben eigentlich immer die Angehörigen selber ausgesucht. Auf meine Frage hin, was ist ein Ort, der für die Angehörigen besonders wichtig war? Oder wenn man das nicht weiß, für den Verstorbenen besonders wichtig war, Entschuldigung, oder wenn man das nicht weiß, der für die Angehörigen besonders wichtig ist. Ein Versuch, die Verstorbenen auf gewisse Art und Weise mit ins Bild zu holen. Die Mutter von Burak Bektas steht in dem Jugendzimmer von Burak Bektas, das seit dem Mord unverändert ist.
Sie haben bestimmt viele Geschichten gehört. Gibt es bestimmte, die Ihnen sehr im Kopf geblieben sind oder gibt es auch sehr viele Parallelen?
Die sind mir eigentlich alle sehr gleich im Kopf geblieben. Es ist schwer, da zu unterscheiden. Es gibt zum einen Parallelen, dass diese Menschen alle damit ringen, was eine Form des Gedenkens ist, für sie selber oder in diesem Land von dieser Gesellschaft. Sie ringen häufig damit, dass die Ermittlungen ihnen in ihren Augen nicht weit genug gehen. Man kann das am NSU-Prozess verdeutlichen. Die Frage nach den Netzwerken hätte diese Menschen natürlich sehr interessiert. Für das Gericht war das vielleicht anders gewertet. Und ein dritter Punkt ist, dass viele sich mehr Hilfe wünschen würden. Also einer hat mal gesagt, es ist schön, wenn Täter Sozialarbeiter für die Resozialisierung bekommen. Es wäre ganz schön, wenn die Angehörigen das ebenso bekommen würden, um resozialisiert zu werden von ihren Traumatisierungen. Besonders berührt haben mich Fälle, wo zu dieser ersten Tat, zu diesem großen Verlust, eine zweite Tat quasi hinzukam. Im Bezug auf den NSU hat man das als den zweiten Anschlag terminiert. Das heißt, der erste Anschlag war die Nagelbombenattentat zum Beispiel des NSU in der Kolbstraße. Und der zweite Anschlag war die langwierigen Verdächtigungen innerhalb der Familie, Freunden und der türkischen Gemeinde, deutsch-türkischen Gemeinde in der Kolbstraße und wenig Ermittlungen in rechte Szene rein. Hm. Man kann auch Noemia Lorenzo nennen, die Witwe von Nuno Lorenzo, der 1998, als er hier auf Montage in Leipzig war als Bauarbeiter, zu Tode geprügelt, also verprügelt worden ist, so dass er kurze Zeit später daran verstarb. Noemia Lorenzo hat sich in Unkosten gestützt, um den Prozess zu unterstützen, Reisekosten von Zeugen und so weiter. Und der Richter hat es nach eigener Aussage aus Versehen vergessen, zu entscheiden, wer diese Kosten trägt. Das heißt, sie ist auf diesen Kosten hängen geblieben. Sie ist nahezu bankrott daran gegangen. Und solch fortgesetzte, zusätzliche Unterlassungen durch quasi unsere Gesellschaft, wenn die noch zu der eigentlichen Tat hinzukommen, das war besonders schwer. Zu verkraften, finde ich.
Also insgesamt ein Fotoband, der mehr ist als nur ein Fotoband, sondern eine Spurensuche, wie gesagt, hinten auch der zweite Teil, die Geschichten erzählt, auch von den Angehörigen selbst. Auf der Rückseite des Buches stehen eben Namen, die noch nicht drin sind, weder mit Foto noch mit Geschichte. Deutet das darauf hin, dass das Projekt eigentlich weitergehen könnte? Wie wird dieser Fotoband selber ausgestellt?
Ja, leider muss das Projekt wahrscheinlich weitergehen, denn die Geschichte hört nicht auf. Das Buch an sich wird nicht so, also wir hatten jetzt eine Buchpräsentation, aber es sind natürlich auch Fotos, die in Fotoausstellungen ausgestellt werden. Und ich glaube, dass wir mit diesem Fotobuch vielleicht nochmal bei anderen Angehörigen, die wir bisher nicht erreicht haben oder überzeugen konnten, nochmal einen Versuch wagen können, weil sie besser verstehen, wer wir sind, was wir eigentlich machen. Hm. Und es werden natürlich Fälle dazukommen, leider. Da halten wir uns erstmal zurück. Also die Familie von Walter Lübcke haben wir gar nicht kontaktiert, weil das alles viel zu frisch ist und genug Leute wahrscheinlich um sie herumschwirren und irgendwas von ihnen wollen. Aber grundsätzlich ist dieses Projekt dadurch nicht beendet, dass wir ein Buch publiziert haben.
Sagt Fotograf Jasper Kettner über das Buch, das er zusammen mit Ibrahim Arslan erstellt hat, den Fotoband Die Angehörigen. Das ist eine kleine Auflage. 300 Stück gibt es über die Internetseite von Jasper Kettner. Können die bestellt werden? Der Band kostet 39 Euro. Ich danke für den Besuch im Kompressor.
Danke Ihnen auch. Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Michael Mellinger.
Für Journalisten in Krisen- oder Kriegsgebieten ist es auch in diesem Jahr lebensgefährlich gewesen. 49 Medienschaffende mussten sterben, weil sie ihrer Arbeit nachgingen. Knapp 400 sitzen in Gefängnissen. Das steht im Jahresbericht zur Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, den die Organisation heute in Berlin vorgestellt hat. Markus Sambale war dabei.
Die vielen inhaftierten Journalisten in China, aber auch in Ägypten und Saudi-Arabien seien ein Beleg dafür, wie die Regime dort die Schraube der Repression weiter anziehen, sagte Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen. Nach seinen Angaben wurden in diesem Jahr zwar deutlich weniger Reporter in bewaffneten Konflikten getötet als davor, doch sei ein Land im Friedenszustand, wie beispielsweise Mexiko, für Journalistinnen und Journalisten genauso gefährlich wie das Bürgerkriegsland Syrien.
In Wien hat eine Regierungskommission ihren Abschlussbericht zu Vorwürfen gegen die Ballettakademie der Wiener Staatsoper vorgelegt. Danach soll die Tanzschule den Kinderschutz grob missachtet haben. Die gesundheitliche Betreuung der Schüler sei mangelhaft. Lehrern der Ballettakademie waren Demütigungen, Gewalt und Drill vorgeworfen worden. Schülerinnen seien in die Bulimie oder Magersucht getrieben worden, weil ihre Körper verspottet worden seien. Die Leitung von Staatsoper und Akademie sei indes passiv geblieben, heißt es in dem Bericht. Staatsoperndirektor Dominik Meyer ließ erklären, nach der gebotenen sorgfältigen Durchsicht des Berichtes werde es eine fundierte Stellungnahme geben. Shermin Langhoff bleibt bis zum Sommer 2023 Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters. Der Vertrag sei um weitere 2 Jahre verlängert worden, teilten das Theater und die Berliner Senatskulturverwaltung mit. Darauf hätten sich Langhoff und Kultursenator Klaus Lederer verständigt. Shermin Langhoffs Arbeit am Gorki Theater war mehrfach ausgezeichnet worden. Außerdem wurde die Spielstätte 2-mal als Theater des Jahres geehrt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ein Schriftsteller mit großer Faszination für Architektur ist zu Besuch im Kompressor. Jochen Schmidt, willkommen.
Guten Tag.
Wir haben Sie gebeten, den Fotoband Soviet Modernism, Brutalism, Postmodernism 1955 bis 91 für uns zu besprechen. Hintergrund, nachdem Sie ja auch für Ihren jüngsten Roman Ein Auftrag für Otto Quandt, einen Architekten durch einen post-sowjetischen zentralasiatischen Staat, einen utopischen irren lassen. Und dieser Roman ist ja inspiriert auch unter anderem durch eine Recherchereise nach Kasachstan, Hauptstadt Astana. Und zuerst würde ich aber gerne mal ergründen, woher kommt denn überhaupt Ihre Faszination für Bauten des Brutalismus, wie in diesem Band abgebildet?
Ja, nicht nur für Bauten des Brutalismus, überhaupt für Architektur. Ja, wie kommt es, wenn man viel reist? Irgendwann stellt man fest, also ich persönlich reise lieber wegen Gebäuden als wegen Essen und habe irgendwann gemerkt, dass das eigentlich das ist, was mich am meisten interessiert vor Ort. Und Brutalismus, ja, allgemein gefasst, eigentlich habe ich irgendwann festgestellt, dass bei mir bei Gebäuden gar nicht so sehr die Frage steht, ob die schön sind oder hässlich. Das kann man sowieso nicht allgemeingültig definieren. Sondern ob die mich irgendwie erfassen, berühren, ob da so ein erhabener Effekt eintritt. Und das kann in einem Industriegebiet sein, das kann in einer rumänischen Weizenfeldlandschaft sein, wo plötzlich ein riesiges Betonsilo aufragt. Das kann ein altes sowjetisches Bushäuschen sein. Alles Mögliche kann das sein, was eigentlich nicht in Reiseführern steht. Mhm. Es handelt sich also oft um Architektur, die halt für die meisten unsichtbar ist, weil die nicht beachten, hässlich finden. Das sind halt oft Gebäude, die mich am Ende viel mehr interessiert haben, als das, was jetzt die Sehenswürdigkeiten waren.
Jetzt, um es nochmal zu verstehen, bei Ihrem Roman Ein Auftrag für Otto Quandt, was war eigentlich zuerst da? Die Idee dieser unsichtbaren Architektur nachzugehen und der irgendwie mehr Raum zu geben oder die Geschichte des Architekten und dann haben sich die passende Stadt dazu rausgesucht?
Naja, ich hatte davor ja einen Roman geschrieben, Zuckersand, in dem es um einen Spaziergang ging von Vater und Sohn, die Mutter von der Bushaltestelle abholen. Das war die Handlung. Es war durchaus ein Roadmovie, aber also mehr Handlung war halt nicht. Der Rest spielte sich im Kopf ab. Und jetzt wollte ich das Gegenteil machen, einen Abenteuerroman schreiben, wo ich jemanden nach Osteuropa schicke, der da gar nicht hin will. Und das sollte ein Architekt sein, weil Architektur halt eine der, eines, ja, wie soll man sagen, der Leitmedien ist, um diese Welt zu verstehen. Und dafür hatte ich eigentlich vor, das so wie Kafka zu machen, dass ich gar nicht hinfahre, sondern mir alles ausdenke. Und irgendwann hatte ich dann doch Lust, vor Ort zu recherchieren. Und da bot sich Kasachstan an, wenn man da relativ leicht hinkommt. Und Kasachstan hat eine neue Hauptstadt, Astana, die auch eine Altstadt hat, die aus den 50er Jahren stammt, was schon mal sehr skurril ist. Und der neue Stadtkern besteht halt hauptsächlich aus Solitären von westlichen Architekten gebaut und ist halt schon sehr skurril.
Skurril, sagen Sie. Manch anderer würde, wir haben es ja schon angesprochen, beim Brutalismus schnell auch mal das Wort hässlich wählen. Wie sehen Sie das? Also es gibt wirklich nicht viele Architekturhistorikerinnen, Historiker, die diese massiven Bauten mit Beton verteidigen. Viele davon stehen ja unter Kritik.
Naja, das ist eine Frage der Zeit. Im Moment ist es gerade sehr modern, gerade bei Leuten, die sich begeistern für Architektur. Wenn es um Hässlichkeit geht, wird ja oft so eine fantasierte Öffentlichkeit bemüht und der Begriff Schandfleck kommt dann auf und das gilt dann eigentlich meistens nur, also der Zweck ist meistens nur, irgendwas abreißen zu können, um was anderes hinzubauen. Also im Denkmalschutz hat man immer so eine Periode, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Jahre, bis man merkt, dass die Sachen denkmalwürdig sind. Und das ist dann oft sensibel für die Bauten, die aus der Zeit sind, weil die dann schon weg sind, bevor es interessant wird. In meiner Hauptstadt Mangana, dieses fiktiven Staats Ofustan, da ist es so, dass die Bauten, die der Präsident, der sogenannte Architekt des Vaterlands, entwirft, meistens, indem man nachts ein Gebäude träumt und morgens auf eine Serviette skizziert, dass die schon bei ihrer Errichtung Denkmalschutz zugestanden bekommen. Insofern besteht dort das Problem nicht. Ja, Sie meinen, dass es nicht Architekturkritiker nicht interessant finden? Das glaube ich eigentlich gar nicht. Denn diese Gebäude sind auf eine unfassbare Art ehrlich, schon mal, weil sie einfach ihr Inneres nach außen kehren. Also die Betonoberfläche ist, was man so materialehrlich nennt. Da wird nicht gelogen. Das ist einfach genau das drin, was draufsteht. Außerdem haben die oft eine viel höhere Qualität als heutige Star-Architekturgebäude. Die Star-Architekten heute kümmern sich hauptsächlich um die äußere Gestalt des Gebäudes und gar nicht um das Innere. Und in diesem Band, den wir uns angeguckt haben, sieht man wundervolle Inneneinrichtungen von Kulturpalästen, Theatern mit fantastischen Leuchtarrangements, also mit einer Pracht, aber eben stylisch. Es könnte alles auch ein James-Bond-Film sein. Und das wird heute ja total vernachlässigt. Die Architekten wären glücklich, wenn sie solche Sachen mitentwerfen dürften, aber der Bauherr hat meistens nicht die Mittel oder nicht so das Interesse.
Blicken wir mal genau in diesen Band. Ich wiederhole nochmal den Titel: Soviet Modernism, Brutalism, Postmodernism. Da geht es um Bauten, die eben von 1955 bis 1991 in der Ukraine entstanden sind. War das alles Altbekanntes für Sie oder auch Neues dabei?
Naja, wenn man sowjetische Architektur studiert, dann sieht man natürlich überall so ein bisschen was Ähnliches. Es ist halt ein großer Staat gewesen mit allerdings lokalen Eigenheiten. Aber der Titel des Bands sagt ja schon, dass es sich nicht um eine einheitliche Periode handelt. Das wird doch als so eine kleine Provokation verstanden. Normalerweise redet man halt nur von Ostmoderne oder Sowjetarchitektur und dort wird halt unterteilt in verschiedene historische Epochen. Modernismus, Brutalismus, Postmodernismus, was immer. Also ein Reflex ist auf die politische Situation dort und deswegen ist es schon ein bisschen differenzierter gesehen. Und überrascht, man sieht dann halt das Typische, die Zirkusgebäude, die Kulturpaläste, die Bushaltestellen, die sehr viel öffentliche Architektur, die halt in so einem im besten Fall international kompatiblen, lebensfrohen, modernen Stil errichtet wurde. So. Und wer sich jetzt darum und die heute sehr stark gefährdet ist, weil das natürlich dort auch mit Sowjetunion assoziiert wird und viel davon abgerissen wird oder vernachlässigt wird. Deswegen ist es geradezu progressiv, wenn man sich damit beschäftigt, gerade weil man nicht am Totalitarismus hängt. Das sind halt gerade oft Leute, die sich plötzlich der Vergangenheit zuwenden, dieser Vergangenheit und die halt zu den progressiven Teilen der Gesellschaft gehören. Das ist überraschend. Das ist nicht aus nostalgischen Gründen oder weil man sich nach dem Stalinismus sehnt.
Ja, und gerade deshalb vielleicht dann nochmal zum Schluss die Frage aus den Werken vielleicht des Bandes oder vielleicht haben Sie auch noch einen anderen Tipp. Welches Gebäude des Brutalismus lohnt es sich denn wirklich auch mal live vielleicht zu erkunden, hinzufahren, um nur Bilder anzuschauen?
Oh, also für Berlin hätte ich da einen Tipp. Also es ist natürlich ganz klassisch, es gibt den Trudelturm in Adlershof. Das sieht so aus wie so ein großer Minion aus Beton, riesengroß. Und da drin wurden halt Flugzeugtests gemacht, so mit Windströmung. Das ist, wenn man vor sowas steht, das ergreift mich einfach, weil es ein, da kommt die Kategorie der Erhabenheit dazu, wie wenn man durch die Alpen wandert. Das ist halt was, was uns übersteigt als Mensch. Die Wirkung finde ich spannend. Dann ist nicht ganz so leicht zu erreichen. Ich habe mir mal in Bulgarien ein Gebäude angesehen, in Buzluja, das ist im Gebirge. Da steht so eine Art fliegende Untertasse aus Beton mitten im Gebirge auf, ich glaube, 1500 Meter Höhe. Das war ein Kongresszentrum der KP dort. Und das steht seit 30 Jahren leer. Man kann dann da so durchklettern durch ein Loch in der Wand und steht dann in einem Kongresssaal mitten in der Natur, wo das Dach schon weg ist und alte Mosaiken noch an den Wänden sind. Das ist, wirkt so wie eine antike Stätte von morgen. Und da gibt es auch viele andere, die sich das dann angucken. Das wäre ein großer Tipp. Aber es kann auch ein Betonsilo sein in einer Hafenanlage oder ein Trafohäuschen oder die wundervollen Betonformsteinelemente und Wände, die es in Ostdeutschland überall gibt, in Erfurt zum Beispiel, auch in Berlin. Das ist alles schwer in Mode zurzeit. Das haben nur noch nicht alle gemerkt.
Also, Betonbauten gibt es auch um die Ecke oder eben in der Ukraine, wie im Fotoband Sowjetmodernism, Brutalism, Postmodernism beschrieben. Erschienen im Dom Publishers Verlag, hätte ich für 78 Euro. Und diesen Fotoband hat für uns der Schriftsteller Jochen Schmidt besprochen. Dankeschön.
Bitteschön. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hey, du da? Hm? Warte, ich bin's, der intelligente Briefkasten direkt vor dir. Überleg es dir nochmal genau, ob du diese Bewerbung wirklich abschicken willst.
Warum nicht? Was geht dich das an? Woher willst du wissen?
Die Briefe werden gescannt, sobald du dich auf 2 Meter näherst. Und wir haben auch eine Verantwortung. Deine Bewerbung ist nicht glaubwürdig.
Wie kannst du das denn beurteilen?
Wir können alle Post bewerten. Liebesbriefe, Beschwerdebriefe, Bewerbung, Werbebriefe und sogar Steuererklärung.
Und was soll ich falsch gemacht haben?
Du trägst im Anschreiben zu dick auf und du verwendest nur Floskeln. Nichts Persönliches.
Kannst du es etwa besser?
Ich nicht. Aber mein Kollege in der Schillerstraße, der hat eine automatische Bewerbungskorrekturroutine. Aha.
Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Seit Wochen habe ich diese furchtbare Musik im Kopf.
Was genau hören Sie denn?
Last Christmas. Sie wissen schon, dieses Stück von Wham.
Sie meinen George Michael? Mhm. Oh Gott, das ist hochgefährlich. Dieser Ohrwurm strebt einen Wirtswechsel an. Sie müssen sofort... Oh nein, jetzt höre ich es auch.
Oh, das tut mir leid.
Gehen Sie weg!
Aber ich wollte doch nur...
Nein, noch weiter!
Moment mal. Mein Ohrwurm. Er ist weg.
Was? Kommen Sie zurück.
Juhu, ich bin geheilt.
Kommen Sie zurück.
Design ist auch immer mehr ein Thema in der Sex-Spielzeugbranche. Dildos und Vibratoren, sogenannte Sextoys, haben sich optisch in den letzten Jahren ziemlich rasant entwickelt. Wir hören da auch ein Modell im Hintergrund, das uns Kompressorkollegin Stefanie Lohaus mitgebracht hat. Eine Auswahl an neuen Modellen für Frauen. Was ist das jetzt?
Das hier ist so ein Vibrator tatsächlich mit ganz vielen verschiedenen Vibrationsstufen, wie man hoffentlich gerade gehört hat. Und ja, das ist ein so ein bisschen amorphes Gebilde, schwarz, fühlt sich ganz sanftig an, mit Gold an den Rändern und so einem Löchlein zum Halten und so einem kleinen Ast, also so ganz rund und ja, liebevoll und irgendwie edel und auch ein bisschen niedlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf meinen Couchtisch zu legen. Und eben. Alle würden denken, was ist das denn Cooles?
Es ist jetzt eher ein schickes Teil, als dass man jetzt irgendwie sagen würde, das ist peinlich, das muss weg. Beschreibt das schon so ein bisschen die Entwicklung, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist mit Sextoys?
Genau, das ist eine Entwicklung der letzten 20 Jahre ungefähr, dass wir eine immer größere Auswahl haben an verschieden designten Sexspielzeugen, das überhaupt nicht mehr so aussieht. Also eher so aussieht wie Designobjekte oder wie Kunstskulpturen mit so biomorphen Formen, also man fühlt sich teilweise sogar an surrealistische Skulpturen von zum Beispiel Hans Arp oder Marina Schreiber erinnert. Eine andere Linie, sind so Vibratoren mit Tieranmutung, so ganz niedlich, kleine Maulwürfe oder Frösche kann man da kaufen. Also das hat tatsächlich überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was man früher kannte, wo es ja entweder den berühmten Massagestab gab, so im Otto-Katalog,
Dialog hinten drin, ne, der so was ganz anderes sein sollte. Oder eben diesen total naturalistischen, mit Adern durchzogenen, fleischfarbenen Geräten.
Wieso kommt diese Veränderung?
Naja, also ich würde sagen, dass wir das schon mit einem kulturellen Wandel auch zu tun haben, den man quasi als Entphalisierung des Sexspielzeugs bezeichnen kann. Also quasi die Loslösung der Sexualität der Frau auch vom Mann als etwas Eigenständiges. Das also durchaus auch vielleicht eine feministische Entwicklung. Und ja, und gleichzeitig wird eben die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, also die Loslösung, die wir hier quasi symbolisiert haben, ja auch in der Gesellschaft vollzogen. Also wir hatten ja zum Beispiel gerade Emma Watson, die sich selbst verpartnert hat und auch eben in der Beziehung ganz auf den Mann verzichtet. Und ich würde schon sagen, dass wir das auch in der Sexualität selber beobachten können.
Also im Grunde, der Mann wird etwas obsolet, auch in der Form des Sextoys.
Ja, wahrscheinlich. Also ich fand es ganz interessant. Es ist so tatsächlich, dass Männer da jetzt gar nicht so böse drum sind. Also es gibt auch viele Produkte oder extra Produktlinien jetzt in den letzten Jahren, die sich entwickelt haben für Partnerschaften, wo wir dann das Phänomen haben, dass das Toy jetzt gar nicht irgendwas ersetzen soll oder besser oder größer sein soll, sondern eben eine Ergänzung ist. Wir wissen eben auch viel mehr über die weibliche Anatomie. Vor einigen Jahren ging ja so ein Video viral, dass so eine Knete oder Fimo gezeichnete, gebastelte Klitoris oder gezeigt hat, die eben viel größer ist und ganz anders aussieht als das, was wir noch in so Anatomiebüchern kennengelernt haben. Und das ist eben alles Teil dieser Entwicklung.
Ich habe jetzt ein kleineres Format in der Hand, einen kleineren Vibrator, pink, aber auch eben mit diesem Klitoris-Stimulator an der Seite. Also wenn man jetzt wirklich den Baumvergleich hat, wie so ein kleiner Ast, das ist so ein L quasi förmiges Teil. Und das hat im Grunde mit den Anatomiekenntnissen zu tun, wenn man es anfasst. Es hat ja haptisch auch was Weiches, was Angenehmes. Was ist mit dem Design? Kann man auch sagen, dass da immer mehr Renommee auch in der Sextoy-Branche für Design da ist?
Auf jeden Fall. Also es gibt, man braucht sehr viel Know-how, um so etwas zu entwickeln. Also das ist eben, da gibt es mittlerweile DesignerInnen, die sich um das Aussehen kümmern, aber natürlich auch ElektroingenieurInnen und so weiter, die sich um die kleinen Platinen und das Vibrieren und um den Sound zum Beispiel kümmern. Und tatsächlich wird das auch mittlerweile ausgezeichnet. Also auch bei den Design Awards gibt es mittlerweile Kategorie Sexspielzeug, was eben vor einigen Jahrzehnten noch überhaupt nicht vorstellbar war. Mhm. Da hat man gesagt, ii baba. Und mittlerweile gibt es da einfach, ist es akzeptiert. Wir können darüber hier im Radio sprechen.
Deutschlandfunk Kultur ist aufgeschlossen. Generell die Sexindustrie, spürt man da dann vielleicht wirklich auch einen Wandel, dass die weiblicher geworden ist und deshalb solche Produkte immer mehr auf den Markt kommen? Oder?
Es gibt auf jeden Fall Protagonistinnen dort, die das auch vorantreiben, also die Unternehmen gründen, die eben im Design beschäftigt sind. Wobei ich jetzt nicht herausgefunden habe, dass wir quasi eine Übernahme haben. Ich würde eher von Parität sprechen. Aber natürlich sind es eben Frauen, die auch die das Wissen haben und den Spaß daran haben.
Und dieses Wissen und den Spaß geben Sie dann auch ins Design von Sextoys. Das war Kompressorkollegin Stefanie Lohaus. Dankeschön.
Dankeschön.